intellectual power with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. 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 When spin back, rewind, diesel power blows your mind drastically, fantastically. It has to be automatically. Check it out, you better work it out. Change to another route. My techniques, strategies, abilities. I leave chords and mics hanging like spring leaves. Do a try so fast, beyond the human eye. Lyrical tactics, vocal gymnastics. Ease and pepped up, you get swept up. Smacked up, backed up, your crew's all cracked up. Check it slow, pick, choose quick, you can't stick. My metaphor range is strangest angles. You get tangled, twisted side affections. Channels repeat, complete, can't compete. Check the hour texture, mind adventure. Exploit the point, enter tracks to devour. My intellects proceed with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. 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 Back attack the whack pack, you back to me. You don't want none, high quality action beam. Still standing, damaging your other man. And quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world's higher. World sire, cuts like a barbed wire. Break a play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing toward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Heads lightly, bite me, copy, Xerox. Cock, hand blocks, you can't knock them out there. Upbeat lifting, shifting, persistent. Intelligent kingpin, flipping astrology. As I roll with prodigy with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically.
TV memories of our childhood on Radio Subether 88.3 FM. If you want to call us, dial 55555.
Yeah, and I think this will be the last song that you will hear from our show. And it is a very special song for me because, you know, there was one series and you would like to watch it and you did watch it, but you didn't tell anybody because you thought when you tell them they think you're gay. So you watch it all the time and it's this series with this big nice boat and all the cliche people on it, like the cliche Afro and all the cliche rich American people. And in every series, I think they are in Acapulco, which doesn't make sense because they are on a trip, on a round trip. But that has nothing to do with the nice series. And here's the Love Boat theme, and I wish all of you that are still up a nice morning, and I see that the evil Daystar is reappearing, so get ready to get burned. And here's the Love Boat. Bye.
Exciting and new, come aboard. We're expecting you. And love, life's sweet. sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. It's an open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, love on. Soon we'll be making another run. The love on promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.
sad tale. But I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for a living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. 'Cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Rocky Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine. 'Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 erzähle uns von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams, starring Peter Jones as the book with Simon Jones and Jeffrey McGiven. This is the story of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, perhaps the most remarkable, certainly the most successful book ever to come out of the great publishing corporations of Ursa Minor. more popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity, and more controversial than Ulan Khaloufid's trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some More of God's Greatest Mistakes, and Who Is This God Person Anyway? And in many of the more relaxed civilizations on the outer eastern rim of the galaxy, The Hitchhiker's Guide has already supplanted the great Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge and wisdom. Because although it has many omissions, contains much that is apocryphal, or at least wildly inaccurate, it scores over the older, more pedestrian work in two important ways. First, it is slightly cheaper, and second, it has the words "Don't Panic" inscribed in large, friendly letters on the cover. To tell the story of the book, it's best to tell the story of some of the minds behind it. A human from the planet Earth was one of them, though as our story opens, he no more knows his destiny than a tea leaf knows the history of the East India Company. His name is Arthur Dent. He is a 6-foot-tall ape descendant, and someone is trying to drive a bypass through his home.
Come off it, Mr. Dent. You can't win, you know. Look, it's no point in lying down in the path of progress.
I've gone off the idea of progress. It's overrated.
But you must realise that you can't lie in front of the bulldozers indefinitely.
I'm game. We'll see who rusts first.
I'm afraid you're going to have to accept it. This bypass has got to be built, and it is going to be built. Nothing you can say or do...
Why has it got to be built?
What do you mean, why has it got to be built? It is a bypass. You've got to build bypasses.
Didn't anyone consider the alternatives?
There aren't any alternatives. Look, you are quite entitled to make any suggestions or protests at the appropriate time.
Appropriate time?
Yes.
The first I knew about it was when a workman arrived at the door yesterday.
Oh.
I asked him if he'd come to clean the windows, and he said he'd come to demolish the house. He didn't tell me straight away, of course. No. First he wiped a couple of windows and charged me a fiver. Then he told me...
But, Mr. Dent, the plans have been available in the planning office for the last 9 months.
Yes. I went round to find them yesterday afternoon. You hadn't exactly gone out of your way to call much attention to them, had you? I mean, like actually telling anybody or anything.
The plans were on display.
And how many average members of the public are in the habit of casually dropping around at the local planning office of an evening? It's not exactly a noted social venue, is it? And even if you had popped in on the off chance that some raving bureaucrat wanted to knock your house down, the plans weren't immediately obvious to the eye, were they?
That depends where you were looking.
I eventually had to go down to the cellar.
That's the display department.
With a torch.
The lights had probably gone.
So had the stairs.
Well, you found the notice, didn't you?
Yes. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet, stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying, "Beware of the leopard." Ever thought of going into advertising?
It's not as if it's a particularly nice house, anyway.
I happen rather to like it.
Mr. Dent?
Yes, hello.
Have you any idea how much damage that bulldozer would suffer if I just let it roll straight over you?
How much?
None at all.
By a strange coincidence, none at all is exactly how much suspicion the ape descendant Arthur Dent had that one of his closest friends was not descended from an ape, but was, in fact, from a small planet somewhere in the vicinity of Betelgeuse. Arthur Dent's failure to suspect this reflects the care with which his friend blended himself into human society, after a fairly shaky start. When he first arrived 15 years ago, the minimal research he had done suggested to him that the name Ford Prefect would be nicely and conspicuous. He will enter our story in 35 seconds and say, "Hello, Arthur." The ape descendant will greet him in return, but in deference to a million years of evolution, he will not attempt to pick fleas off him. Earthmen are not proud of their ancestors and never invite them round to dinner.
Hello, Arthur.
Ford, hi, how are you?
Fine, look, are you busy?
Well, I've just got this bulldozer to lie in front of, otherwise... No, not especially.
There's a pub down the road. Let's have a drink and we can talk.
Don't you understand?
Mr. Dent, we're waiting.
Ford, that man wants to knock my house down.
Well, he can do it whilst you're away, can't he?
But I don't want him to.
Well, just ask him to wait till you get back.
Ford!
Arthur! Will you please just listen to me? I'm not fooling. I've got to tell you the most important thing you've ever heard. I've got to tell you now, and I've got to tell you in that pub there.
Why?
Because you're going to need a very stiff drink. Now, just trust me.
I'll see what I can do. It had better be good.
Hello, Mr. Prosser?
Yes, Mr. Dent. Have you come to your senses yet?
Well, can we just assume for a moment that I haven't?
Well?
And that I'm going to be staying put here till you go away.
So?
So you're going to be standing around all day doing nothing?
Could be.
Well, if you're resigned to standing around doing nothing all day, you don't actually need me here all the time, do you?
No. Not as such.
So if you can just take it as read that I'm actually here, I could just slip off down to the pub for half an hour. How does that sound?
That sounds, very reasonable, I think, Mr. Dent. I'm sure we don't actually need you there for the whole time. We can just hold up our end of the confrontation.
And if you want to pop off for a bit later on, I can always cover for you in return.
Oh, thank you. Yes, well, that'll be fine. Yes, very kind of you, Mr. Dent, very kind.
And, of course, it goes without saying that you don't try and knock my house over while I'm away.
Oh, what? Good Lord, no, Mr. Dent.
Do you think we can trust him?
Myself, I'd trust him to the end of the earth.
Yes, but how far's that?
About 12 minutes away. Come on, I need a drink.
By drink, Ford Prefect meant alcohol. The Encyclopaedia Galactica describes alcohol as a colorless, volatile liquid formed by the fermentation of sugars, and also notes its intoxicating effect on certain carbon-based life forms. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy also mentions alcohol. It says that the best drink in existence is the Pan-Galactic Gargle Blaster, the effect of which is like having your brain smashed out with a slice of lemon wrapped around a large gold brick. The guide also tells you on which planets the best pan-galactic gargle blasters are mixed, how much you can expect to pay for one, and what voluntary organizations exist to help you rehabilitate.
6 pints of bitter, and quickly, please, the world's about to end.
Oh, yes, sir. Nice weather for it. Want to watch the match this afternoon, sir?
No point.
Foregone conclusion, you reckon, sir? Arsenal without a chance?
No, it's just that the world's going to end.
Oh, yes, sir, you said. Lucky escape for Arsenal if it did.
No, not really.
There you are, sir. 6 points.
Keep the change.
What, from a fiver? Thank you, sir.
You've got 10 minutes left to spend it.
Ford, would you please tell me what the hell is going on?
Drink up, you've got 3 pints to get through.
Three at lunchtime?
Time is an illusion. Lunchtime doubly so. Oh,
very deep. You should send it into the Reader's Digest. They've got a page for people like you.
Drink up?
Why 3 pints?
Muscle relaxant. You'll need it.
Did I do something wrong today, or has the world always been like this and I've been too wrapped up in myself to notice?
All right, I'll try to explain. How long have we known each other, Arthur?
Oh, 5 years, maybe 6. Most of it seemed to make some kind of sense at the time.
All right. How would you react if I said that I'm not from Guildford after all, but from a small planet somewhere in the vicinity of Betelgeuse?
I don't know. Why, do you think it's the sort of thing you're likely to say?
Drink up, the world's about to end.
This must be Thursday. I never could get the hang of Thursdays.
On this particular Thursday, something was moving quietly through the ionosphere miles above the surface of the planet. But few people on the surface of the planet were aware of it. One of the 6,000 million people who hadn't glanced into the ionosphere recently was called Lady Cynthia Fitzmilton. She was at that moment standing in front of Arthur Dent's house in Cottington. Many of those listening to her speech would probably have experienced great satisfaction to know that in 4 minutes' time she would evaporate into a whiff of hydrogen, ozone and carbon monoxide. However, when the moment came, they would hardly notice because they would be too busy evaporating themselves.
I have been asked to come here to say a few words to mark the beginning of work on the very splendid and worthwhile New Bevingford bypass.
Get off!
And I must say immediately what a great honour and a great privilege I think it must be for you, the people of Cottington, to have this gleaming new motorway going through your cruddy little village. I'm sorry, your little country village of cruddy Cottington. I know how proud you must feel at this moment to know that your obscure and unsung hamlet will now arise reborn as the very splendid and worthwhile Cottington Service Station, providing welcomed refreshment and sanitary relief for every weary traveler on his way.
Why don't you push off, you cunt-faced old bat?
And for myself, it gives me great pleasure to take this bottle of very splendid and worthwhile champagne and break it against the noble prow of this very splendid and worthwhile yellow bulldozer.
They haven't started yet.
Oh, good.
It's probably just your house being knocked down.
What?
It hardly makes any difference at this stage.
My God, it is. What the hell are they doing? We had an agreement.
Let them have their fun.
Damn you and your fairy stories. They're smashing up my home. Stop, you vandals, you home wreckers, you half-faced physical. Stop!
Arthur, come back. It's pointless. Hell, I'd better go after him. Barman, quickly, can you just give me 4 packets of peanuts?
Certainly, sir. There you are. 28 pence.
Keep the change.
Are you serious, sir? I mean, do you really think the world's going to end this afternoon?
Yes, in just over 1 minute and 35 seconds.
Well, isn't there anything we can do?
No, nothing.
Well, I always thought we were meant to lie down or put a paper bag over our head or something.
If you like, yes.
Well, without help?
No. Excuse me, I've got to find my friend.
Oh, well then.
Last orders, please.
You pinstripe barbarians, I'll sue the council for every penny it's got. I'll have you hung and drawn and quartered and whipped and boiled, and then I'll chop you up into little bits until you've had enough.
Arthur, don't bother. There isn't time. Get over here. There's only 10 seconds left.
And then I'll do it some more. And when I finish, I'll take all the little bits and I'll jump on them. And I'll carry on jumping on them until I get blisters. Or I can think of something even more unpleasant to do. And then I'll... What the hell's that?
Arthur, quick, over here.
But what the hell is it?
It's a fleet of flying saucers. What do you think it is? Quick, you've got to get hold of this rock.
What do you mean, flying saucers?
Just that. It's a Vogon constructor fleet.
A what?
A Vogon constructor fleet. I picked up news of their arrival a few hours ago on my sub-ether radio.
Ford, I don't think I can cope with any more of this. I think I'll just go and have a little lie down somewhere.
No, just stay here. Keep calm. And just take hold of this...
People of Earth, your attention, please. This is Prosthetic Vogon Jokes of the Galactic Hyperspace Planning Council. As you will no doubt be aware, the plans for the development of the outlying regions of the Western Spiral Arm of the Galaxy require the building of a hyperspace express route through your star system. And, regrettably, your planet is one of those scheduled for demolition. The process will take slightly less than 2 of your Earth minutes. Thank you very much. There's no point in acting all surprised about it. All the planning charts and demolition orders have been on display at your local planning department in Alpha Centauri for 50 of your Earth years, so you've had plenty of time to lodge any formal complaints, and it's far too late to start making a fuss about it now. What do you mean you've never been to Alpha Centauri? Oh, for heaven's sake, mankind, it's only 4 light years away, you know. I'm sorry, but if you can't be bothered to take an interest in local affairs, that's your own lookout. Energize the demolition beams... God, I don't know. Apathetic bloody planet. I've no sympathy at all for you.
If you've never been through a matter transference beam before, you've probably lost some salt and protein. The beer you had should have cushioned your system a bit. How are you feeling?
Like a military academy. Bits of me keep on passing out. If I asked you where the hell we were, would I regret it?
We're safe.
Oh, good.
We're in a small galley cabin in one of the spaceships of the Vogon Constructor Fleet.
Ah, This is obviously some strange usage of the word safe that I wasn't previously aware of.
I'll have a look for the light.
All right. How did we get here?
We hitched a lift.
Excuse me, are you trying to tell me that we just stuck out our thumbs and some bug-eyed monster stuck his head out and said, "Hi, fellas, hop right in. I can take you as far as the Basingstoke roundabout."
Well, the thumb's an electronic sub-ether device. The roundabout's at Barnard Star, 6 light-years away. But otherwise, that's more or less right.
And the bug-eyed monster?
It's green, yes.
Fine. When can I go home?
You can't. Ah, I found the light.
Good grief. Is this really the interior of a flying saucer?
It certainly is. What do you think?
Well, it's a bit squalid, isn't it?
What did you expect?
Well, I don't know. Gleaming control panels, flashing lights, computer screens. Not old mattresses.
These are the Dentressi sleeping quarters.
I thought you said they were called Vogons or something.
The Vogons run the ship. The Dentressi are the cooks. They let us on board.
I'm confused.
Here, have a look at this.
What is it?
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. It's a sort of electronic book. It'll tell you everything you want to know. That's its job.
I like the cover. Don't panic. It's the first helpful or intelligible thing anybody's said to me all day.
And that's why it sells so well. Here, press this button and the screen will give you the index. You've got several million entries, so fast wind through the index to V. There you are, Vogon Constructor Fleets. Enter that code on the tabulator and read what it says.
Vogon Constructor Fleets. Here is what to do if you want to get a lift from a Vogon. Forget it. They're one of the most unpleasant races in the galaxy. Not actually evil, but bad-tempered, bureaucratic, officious, and callous. They wouldn't even lift a finger to save their own grandmothers from the ravenous bug-bladder beast of Trall. Without orders signed in triplicate, sent in, sent back, queried, lost, found, subjected to public inquiry, lost again, and finally buried in soft peat for 3 months and recycled as firelighters. The best way to get a drink out of a Vogon is stick your finger down his throat. And the best way to irritate him is to feed his grandmother to the ravenous bug-bladder beast of Trall.
What a strange book. How did we get a lift, then?
Well, that's the point. It's out of date now. I'm doing the field research for the new revised edition of the guide. So, for instance, I will have to include a revision pointing out that since the Vogons have made so much money being professionally unpleasant, they can now afford to employ Dentressi cooks, which gives us a rather useful little loophole.
Who are the Dentressi?
The best cooks and the best drinks mixers, and they don't give a wet slap about anything else. And they will always help hitchhikers on board, partly because they like the company, but mostly because it annoys the Vogons, which is exactly the sort of thing you need to know if you're an impoverished hitchhiker trying to see the marvels of the galaxy for less than 30 Altarian dollars a day. And that's my job. Fun, isn't it?
It's amazing.
Unfortunately, I got stuck on the Earth for rather longer than I intended. I came for a week and was stranded for 15 years.
But how did you get there in the first place?
Oh, easy. I got a lift with a teaser. You don't know what a teaser is. I'll tell you. Teasers are usually rich kids with nothing to do. They cruise around looking for planets which haven't made interstellar contact yet and buzz them.
Hilfe! Hilfe!
Hey, Peter. Jemand ruft um Hilfe.
Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau?
Vielleicht keins von beiden.
Keins von beiden? Wie meinst du das, Just? Vielleicht ein Kind? Oder ob es Mr. Malcolm Fentress war? Dann wär's doch ein Mann gewesen.
Ich weiß nicht.
Oh Mensch, Just. Wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird.
Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an. Scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Wir sehen mal nach.
Zu diesem Haus zieht mich aber gar nichts hin. Es sieht aus, als hätte es lauter verschlossene Räume, die man besser nicht betritt.
Ein ausgezeichneter Vergleich. Denk daran, dass wir ihn an Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind.
Wieso?
Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist.
Ach so.
Komm, wir schleichen uns näher ran.
Aber vorsichtig.
Ach, die Bäume und Büsche geben doch eine gute Deckung ab. Nicht so laut. Peter!
Ja, Just, was ist?
Hinter dir ein Mann, er hat eine...
Was?
Ja, da hab ich euch. Und nun mal ganz schnell ins Haus mit euch. Wollen noch mal sehen, was ihr im Schilde führt.
Aber Sir, Sie brauchen es doch nicht mit der Pistole.
Das ist doch wohl meine Sache. Also ab mit euch ins Haus. Und lasst euch ja nicht einfallen, wegzulaufen. Ihr würdet es bereuen, verstanden?
Nicht weglaufen, Peter. Wir wollen Mr. Fentress doch überzeugen, dass wir in einer ganz legalen Angelegenheit hier sind.
Ich könnte gar nicht rennen. Mir zittern die Knie, als ob ich eben erst laufen gelernt hätte.
Was? Mach die Tür auf. Vergesst nicht, dass ich schieße, wenn ihr Dummheiten macht. Gut so. Und jetzt alle mal sitzen. Sehr schön. Und nochmal aus mit der Sprache. Was wollt ihr hier?
Wir wollten Ihnen einen Geschäftsbesuch abstatten, Mr. Fentress.
So, ein Geschäftsbesuch beim Tisch bei mir. Und dazu schleicht ihr euch von Baum zu Baum wie Indianer auf dem Kriegsfahrt?
Wir hörten jemanden um Hilfe schreien. Deshalb haben wir uns hinter den Bäumen versteckt.
Einen Hilferuf wollt ihr gehört haben?
Es war so, Sir. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, sie bei der Wiederbeschaffung ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen. Ja, hier. Unsere Karte.
Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Dritter Detektiv, verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Ich bin Justus Jonas und das ist mein Kollege Peter Shaw.
Und was bedeuten die drei Fragezeichen? Bezweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten, hä?
Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma.
Schon gut, ich verstehe. Ihr seid also hier, weil ihr das Geheimnis um meinen verschwundenen Papagei klären wollt.
Ja, Sir.
Wenn ich das nur glauben könnte. Tja, was mache ich nur mit euch, was mache ich nur mit... Moment mal, ich will mir eine Zigarette anstecken. Ja. So. Ich bin leider gezwungen, euch...
Bitte, Sir. Nein, nicht schießen, bitte.
Nicht, Sir. Die Pistole ist
ein Gasfeuerzeug.
So ist es.
Sie wollten uns also einer Nervenprobe unterziehen.
Ja, so ist es. Mr. Hitchcock hatte mir euren Besuch telefonisch angekündigt. Er bat mich, euch ein wenig mal auf den Zahn zu fühlen. Es tut mir leid, dass ich euch... keinen Fall bieten kann.
Ja, dann ist der Papagei gar nicht weg. Aber Mr. Hitchcock sagte, Sie nehmen es sich so zu Herzen.
Oh ja, schon, aber jetzt ist der Lucky wieder da.
Lucky?
Lucky, ja, so heißt der Papagei. Das leitet sich von Lucullus ab. Lucullus war nämlich...
ein berühmter römischer Feldherr und Schlemmer.
Und der Papagei ist ein Komödiant dazu. Ich brachte ihm bei, Sklave zu spielen. Sklave hinter Gitterstäben. Und da schreit das Biest eben mal ab und zu um Hilfe. Das gehört einfach dazu.
Dürfen wir ihn einmal sehen?
Nein, das geht nun wieder leider nicht. Tut mir sehr leid, der schläft jetzt unter einem Tuch.
Naja, dann gibt's hier nichts mehr zu ermitteln. Es freut mich, dass Ihr Papagei wieder da ist, Mr. Fentress.
Also, ich danke euch. Eure Karte behalte ich mal hier, für alle Fälle natürlich. Und auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Ja, und du musst abfahren.
Auf Wiedersehen.
Justus und Peter waren enttäuscht. Alles hatte so vielversprechend begonnen. Ein einsames Haus, ein Hilferuf, ein nicht sehr vertrauenserweckend aussehender Mann mit Pistole. Und jetzt war alles schon wieder vorbei. Justus und Peter verließen das Haus und den Garten. Sie gingen zu einem Rolls-Royce, der goldene Beschläge hatte, und fuhren mit ihm davon. Justus hatte die Annehmlichkeiten dieses Wagens schätzen gelernt. Er wurde ihnen von einem ehemaligen Klienten der drei Fragezeichen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Chauffeur, natürlich.
Ich denke, wir sollten nach Hause fahren, Mr. Morton. Der Papagei ist von allein zurückgekommen.
Sehr wohl, die Herrschaften.
Ach, der dämliche Papagei hätte ruhig noch ein wenig wegbleiben können.
Du, Peter?
Ja, Just, was ist?
Schau mal zu dem Haus rüber. Ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht was. Der Ursprung entzieht sich wirklich meiner Kenntnis.
Du meinst, irgendwas passt nicht ins Gesamtbild? Du kriegst nur nicht heraus, was es ist.
Ja, genau.
Also, mir fällt nichts auf.
Soll ich halten, die Herrschaften?
Nein, nein, Mr. Morton, fahren Sie nur weiter.
Nein, Morton, wir müssen zurück. Sofort, schnell.
Sehr wohl, die Herren. Ganz nach Wunsch.
Na, hör mal, Jutz, was ist denn in dich gefahren? Warum kehren wir um?
Weil ich jetzt weiß, was da nicht stimmt. Zum Haus von Mr. Fentress führt nämlich keine Telefonleitung.
Na und? Dann hat er eben kein Telefon.
Mr. Fentress hat vorhin ausdrücklich gesagt, dass Mr. Hitchcock ihm unseren Besuch per Telefon angekündigt hat. Jetzt weiß ich, dass das gelogen war. Und wenn das gelogen war, dann ist er auch noch mehr faul.
Seltsam.
Nicht wahr? Ich glaube, auch dieser Mann, der sich als Mr. Fentress ausgegeben hat, ist Ausländer.
Könnte sein. Vielleicht Engländer.
Er wusste jedenfalls nicht, dass bei uns in Kalifornien die Telefonleitungen oberirdisch verlegt sind, sodass man von außen sehen kann, ob jemand Telefon hat oder nicht.
Da! Aus der Ausfahrt kommt ein Sportwagen!
Vorsicht, Mr. Morton!
Ach. Oh, wir sind gerade noch mal an ihm vorbeigekommen.
Das war der angebliche Mr. Fentress.
So, da wären wir. Das Haus von Mr. Fentress.
Sag mal, Peter, ist dir an diesem Sportwagen etwas aufgefallen? Ich meine, außer, dass da ein dicker Mann am Steuer war.
Es war ein zweitüriges Sportcoupé Marke Ranger. Ein Wagen aus England. Hm. Neuestes Baujahr? Nach dem Nummernschild war er hier aus der Gegend. Die Nummer habe ich nur zum Teil. Sie endete auf 13.
Haben Sie sich die Nummer gemerkt, Mr. Morton?
Tut mir leid, junger Mann. Ich musste auf die Straße achten. Ich weiß nur, dass der Ranger rote Polster hatte.
Na, das ist doch schon was. Komm jetzt, Peter. Wir wollen mal sehen, ob der echte Mr. Fentress im Haus ist.
Glaubst du, dass wir den Ranger wiederfinden? In Kalifornien gibt es Millionen von Autos.
Ich weiß noch nicht, wie wir den Ranger aufspüren. Aber mir fällt schon noch was ein.
Hilfe!
Da war es wieder. Jemand hat um Hilfe gerufen.
Ja, schnell! Mr. Fentress! Hallo, Mr. Fentress, sind Sie hier?
Helft mir. Hier bin ich.
Dort, hinter dem Blumenständer. Er ist gefesselt.
Alles in Ordnung, Mr. Fentress. Gleich sind Sie frei.
Ich schneide die Fesseln durch. So, jetzt.
Endlich. Ich hätte es nicht mehr länger ertragen. Vielen Dank, ihr beiden.
Ich werde die Polizei verständigen.
Nein, nein, nicht nötig. Ich habe auch gar kein Telefon.
Wir könnten vom Wagen aus anrufen, wir haben Autotelefon.
Nein, nein, lasst nur. Wer seid ihr?
Mr. Hitchcock hat uns geschickt.
Oh. Das war nett von Alfred.
Ach, sollten wir nicht doch die Polizei holen? Wir drei Detektive stehen ihnen natürlich zur Verfügung, wenn es darum geht, den Papagei wiederzufinden. Doch man hat sie überfallen und gefesselt.
Übernehmt den Fall, Jungs. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Bei der Polizei war ich schon. Man glaubt mir doch nicht so recht. Man scheint zu befürchten, dass ich als Schriftsteller nur ein wenig Reklame rummeln will. Was natürlich nicht stimmt.
Ach, ich verstehe. Eine Polizeiaktion nach einem entflogenen Papagei würde natürlich Aufmerksamkeit erregen. Die Polizei fürchtet, dass sie nur auf Schlagzeilen aus sind.
Genau. So ist es. Also keine Polizei.
Einverstanden. Geben Sie uns bitte ein paar Informationen.
Über den Papagei? Gern. Ich hänge sehr an ihm, an Lucky. Sein voller Name ist Lucullus. Richtiger Lucius Licinius Lucullus. Ihr wisst, wer das war.
Ein berühmter Feldherr aus dem alten Rom. Er hatte eine besondere Vorliebe für üppige Gastmähler. Lucullische Genüsse sagt man heute noch.
Über Lucullus habe ich erst kürzlich ein Theaterstück geschrieben. Daher war ich entzückt, als man mir einen Papagei mit diesem Namen anbot. Und der darüber hinaus auch noch Lateinisch sprach.
Lateinisch? Das muss ein besonders gelehriger Vogel gewesen sein.
Ja, das ist richtig. Und seltsam dazu. Er sagte so schön seinen Namen. Lucius et Licinius et Lucullus. Und dann, Kopf oder Zahl, errare humanum est. Sonderbar, nicht wahr?
Hast du das gehört, Peter? Errare humanum est. Irren ist menschlich. Ich habe das Gefühl, dass wir mitten in einem ungewöhnlichen Fall stecken.
Das habe ich schon lange.
Sir, von wem haben Sie den Papagei?
Von einem mexikanischen Hausierer. Miss Irma Wegener hat ihn zu mir geschickt. Sie wohnt nicht weit von hier. Sie hat ihm auch einen Papagei abgekauft.
Dann hatte dieser Mexikaner noch mehr Papageien?
Mhm. Er hatte noch einen schwarzen, ziemlich verwahrlost aussehenden Vogel. Keiner wollte ihn.
Oh. Und wie ist Lucullus nun abhanden gekommen?
Er wurde gestohlen. Oder habt ihr schon mal gehört, dass ein Papagei mit seinem Käfig davon geflogen ist?
Nein, natürlich nicht. Was war mit diesem dicken Mann?
Er tat so, als wolle er mit bei der Suche nach Lucullus helfen. Und er stellte allerlei Fragen. Als ich etwas von dem schwarzen Vogel sagte, wurde er ganz aufgeregt. Er meinte, das müsse Blackbeard sein.
Er kannte den Namen des schwarzen Vogels? Seltsam.
Dann hörte er ein Geräusch. Er blickte aus dem Fenster, warf sich auf mich und fesselte und knebelte mich. Dann lief er nach draußen. Kurz darauf kam er mit euch zurück. Ich verstehe das alles nicht.
Wir Detektive werden dafür sorgen, dass sich das bald ändert, Sir.
Ich ahne bereits, dass Justus nicht nur nach dem Papagei, sondern auch noch nach etwas anderem fahnden will. Warum wohl? Weil der Papagei so seltsam gebildet spricht. Errare humanum est. Aber ein rechter Detektiv riskiert es, auch mal zu irren. Er setzt seinen Ehrgeiz daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Justus und Peter verließen Mr. Fentress. Sie wollten in den Rolls-Royce steigen. Doch da sahen sie eine Dame, die offenbar etwas suchte.
Schätzchen! Da hat jemand ein Problem. Komm, Peter, vielleicht können wir helfen.
Okay.
Ich habe für Sie, komm!
Entschuldigen Sie, Miss. Haben Sie etwas verloren?
Oh ja, Schneewittchen ist weg. Habt ihr sie nicht gesehen?
Nein, Madam. Ist Schneewittchen ein Papagei?
Ja, aber woher weißt du das?
Wir sind Detektive. Hier unsere Karte. Dass Sie einen Papagei suchen, habe ich daraus geschlossen, dass Sie dort einen Papageienkäfig abgestellt haben. Und dass Sie mit Sonnenblumenkernen locken.
Ja, Papageien lieben Sonnenblumenkerne.
Haben Sie Schneewittchen vor einiger Zeit von einem mexikanischen Hausierer gekauft, Madam?
Ja, das habe ich.
Wie ist Ihnen denn Schneewittchen abhanden gekommen, Miss Wegener?
Ach, meinen Namen wisst ihr auch? Ihr müsst aber wirklich gute Detektive sein.
Ja, wie war das mit Schneewittchen?
Ja, also ich war zum Einkaufen und als ich zurückkam, war Schneewittchen weg. Der Käfig war offen.
Also gestohlen. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen?
Nein, eigentlich nicht. Nur, dass ich beinahe überfahren worden wäre, als ich nach Haus kam, von einem schwarzen Sportwagen. Ein dicker Mann saß am Steuer. Ihr glaubt, er hat Schneewittchen gestohlen?
Ich fürchte ja.
Ja, aber warum? Warum? Warum kauft er sich denn nicht selbst einen?
Das werden wir herausfinden, Madam. Konnte Schneewittchen sprechen?
Aber ja doch, sehr schön sogar. Sie sagte, weiß wie Schnee, rot wie Blut und braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause?
Die Märchen der Brüder Grimm scheinen in Kalifornien nicht besonders gut bekannt zu sein. Wie steht's denn mit euch? Nun, die drei Fragezeichen bemühten sich in den nächsten Tagen, mehr über die verschwundenen Papageien herauszufinden, jedoch vergeblich. Die sprechenden Vögel blieben spurlos verschwunden. Justus rief Peter und Bob zur Besprechung in die Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz.
Bob, mach doch mal die Tür zu. Danke.
Oh, wir sind am Ende. Wir sind keinen Schritt vorangekommen.
Wir müssten den Wagen finden.
Unmöglich. Wir kennen ja noch nicht mal die Zulassungsnummer.
Nicht unmöglich. Wenn wir ein paar tausend Kinder in Kalifornien fragen, stoßen wir bestimmt auf einen, der den Wagen gesehen hat. Logisch. Glänzende Idee, Bob. Meinst du wirklich, Just? Genial einfach und deshalb glänzend. Wir werden die Jungen in Kalifornien fragen. Irgendwann ist der Sportwagen bestimmt aufgefallen. Und über den Wagen spüren wir auch Mr. Claudius auf.
Ja, du sprichst von deiner Telefonlawine, Justus.
Natürlich, Peter. Anders geht es nicht. Jeder von uns ruft 10 bis 12 Freunde und Bekannte an. Und die sollen dann wiederum ihre Freunde befragen und so weiter. Peter, die genaue Beschreibung bitte.
Gern, Just. Also, zweitüriges Ranger-Sportcoupé, schwarz, rote Polster, neuestes Baujahr, in Kalifornien zugelassen und polizeiliches Kennzeichen endet auf 13.
Okay. 13, das müsste genügen. Wir bringen die Lawine ins Rollen und am Ende haben wir den Sportwagen und den dicken Mr. Claudius. Vergesst nicht, ihn zu erwähnen.
Prima, Jus. Aber, ja, wir müssen auch eine Belohnung aussetzen.
Das ist richtig, Peter. Aber was können wir bieten? Unsere Barschaft ist nicht der Rede wert.
Wie wär's mit einer Fahrt im Rolls-Royce?
Ja.
So etwas macht jedem autobegeisterten Jungen Spaß. Er könnte über Autotelefon mit seinen Freunden sprechen.
Das wäre wirklich nicht schlecht.
Dann sind wir uns ja einig. Ja, vielleicht bringen wir auch noch ein paar Dollar zusammen.
Freunde, bringt die Lawine ins Rollen.
Gut, Jost. Lass mich mal ans Telefon.
Was meinst du, Jost? Wie viele Jungen werden wir mit der Lawine erreichen? Lass uns mal rechnen, Bob. Also, wenn jeder von uns 5 Jungen anspricht, sind das 15. Wenn jeder dieser 15 wiederum 5 andere anruft, haben wir 75. 5 mal 75 sind 375.
Mann, und das mal 5 ergibt 1875.
Boah, und das mal 5?
Oh, hör auf. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir damit die Telefone in ganz Kalifornien blockieren.
Justus' Telefonlawine funktionierte. Zumindest insofern, als kurz darauf tatsächlich Tausende von Telefonanschlüssen in Kalifornien blockiert waren. Die drei Fragezeichen warteten in der Zentrale auf einen Rückruf.
Während wir hier warten, könnten wir ruhig nochmal überlegen. Mir ist denn nämlich noch etwas aufgefallen.
Ja, lass ihn nicht lange bitten, Just.
Also, was sagte Schneewittchen noch? Weiß wie Schnee? Rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Und das ist doch falsch. Im Märchen heißt es doch weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz.
Lass doch die Wortklauberei, Just. Was macht denn das schon für einen Unterschied?
Ja, ich sehe da auch nichts Besonderes. Ja.
Lucky nennt seinen Namen immer so. Lucius et Licinius et Lucullus. Wieso sagt der mal et, also und? Das ist ebenfalls ein Fehler. Also sind es schon 2 Fehler.
Da kann ich doch nur kichern. Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, habe ich immer mehr als 2 Fehler.
Das stimmt zwar, aber in diesem Fall steht fest, dass die Papageien einen gebildeten Lehrer hatten. Ein Fehler könnte vorkommen, aber gleich 2.
Ja.
Das sind ja auch 2 Papageien.
Nee, Kollegen, dahinter steckt Absicht.
Du meinst also, es ist ebenso mühsam, einem Papagei etwas Falsches beizubringen, wie etwas Richtiges?
Genau das will ich damit sagen. Jetzt haben wir uns gefragt, warum steht der dicke Mr. Claudius Papageien? Nun stehen wir vor einem neuen Rätsel. Warum zitieren Papageien ihre sonderbaren Sprüche falsch?
Wieso kennen die Papageien überhaupt so ein Zeug? Den meisten Leuten genügt es völlig, wenn ihr Papagei sagt, Lore ist lieb. Oder
Der Fall wird umso geheimnisvoller, je länger wir uns mit ihm befassen. Der Lehrer der Papageien hat einen Plan verfolgt. Und Mr. Claudius kennt diesen Plan. Deshalb ist er so scharf auf die Vögel.
Mensch, Just, vielleicht gibt es außer Lucky und Schneewittchen noch mehr Papageien mit solchen Sprüchen. Denkt doch an Blackbeard und erinnert euch, dass Claudius ganz aufgeregt war, als er von dem schwarzen Vogel gehört hat.
Halt mir rein.
Telefon, Just, nimm ab.
Ja, Justus Jonas am Apparat? Ja, das stimmt. Ich habe um Auskunft über den Wagen gebeten. Was? Ihn gesehen?
Mann.
Schnell. Hat er die Nummer eine 13 am Ende? Nein? Wirklich nicht? Nein, dann ist er es nicht. Vielen Dank.
War leider nichts. Noch ein Anruf.
Ja, Justus Jonas? Ja, es geht um den Wagen.
Die Telefonlawine rollte. Pausenlos klingelte das Telefon. Doch immer ging es um andere Autos. Von dem richtigen Ranger sprach niemand. Das änderte sich auch am nächsten Tag nicht. Dann aber erschien ein kleiner Junge in abgerissenen Kleidern. Er hielt einen Esel an der Hand, der vor einen zweirädrigen Karren gespannt war.
Senor Justus!
Ja, ich bin Justus Jonas. Und wer bist du?
Ich bin Carlos. Das Auto, wo ist es? Kann ich sehen?
Das Auto? Was für ein Auto?
Justus, du bist doch sonst so helle. Ihr meint den Rolls-Royce.
Ach ja, der Wagen ist in der Garage.
Ein goldenes Auto. Das muss sein, sehr schön. Kann ich sehen?
Du bist in unserer Autosache hergekommen?
Sie, Senor Justus. Gestern kam ein Freund zu meinem Haus. Er sagte, ein Senor Justus wünscht von Ranger-Auto zu hören. Mit Nummer am Ende 3-1. Und es gibt Belohnung?
Aber sicher gibt es die.
Hast du den Wagen gesehen? Wo ist er? Oh ja, ich habe gesehen. Ich habe so viel Freude an Autos. Der Ranger ist ein herrliches Wagen. Ich weiß auch Nummer. Dann heraus damit. AK 4531. Rotes Ledersitze, Kratzanstoßstange.
Mann, das nenne ich Beobachtungsgabe. Wann hast du den Wagen gesehen?
Vor 8 Tagen.
Oh.
Das nützt gar nichts. Nützt nichts? Dann bekomme ich keine Belohnung.
Vielleicht doch. Erzähle, wo bist du dem Auto begegnet?
Dickes Fahrrad kam zu meinem Onkel Ramos, wollte kaufen Papageien.
Papageien kaufen? Dann hat also dein Onkel Ramos Lucullus und Schneewittchen verkauft.
Mann, ist das ein Ding. Und auch die anderen. Alle Papageien mit sonderbares Namen.
Was waren das für Namen?
Ah, da war Sherlock Holmes, Robin Hood, Captain Kidd und Al Capone.
Schreibt es auf, Kollegen. Das waren 6 mit Lucky und Schneewittchen.
7 Papageien mit Blackbeard, welcher spricht so gut? Alle Papageien mit gelben Köpfe, nur nicht Blackbeard, der ist schwarz.
Und Mr. Claudius wollte die Papageien alle kaufen?
Oh ja, er wollte bezahlen $1,000. Aber mein Onkel Ramos hat nicht mehr. Senor Claudius war sehr zornig.
Dann wissen wir jetzt, dass 7 Papageien zu dem rätselhaften Fall gehören. Wenn wir ihn lösen wollen, müssen wir alle finden. Kannst du uns sonst noch etwas sagen, Carlos?
Oh ja, wo Senor Claudius wohnt.
Mensch, das gibt's doch gar nicht.
Hier, diese Karte ergegeben uns.
Verflixt, ausgerechnet jetzt. Gehst du ran, Justus?
Klar, ich komme gleich wieder. Ja, Justus Jonas? Wie bitte? Wer spricht denn da? Hallo?
Er wird sehr leicht wütend und es ist gefährlich, ihm dann zu begegnen. Lebensgefährlich.
Hallo, sagen Sie doch Ihren Namen, antworten Sie doch. Ach, aufgelegt, zu spät. Schönes Wagen, wunderschönes Wagen. Alles, man hört, ist Ticken von Uhr. Es ist wie Traum.
Wie geht es an der nächsten Abbiegung weiter, Carlos?
Nach rechts, da in dem Haus wohnen wir.
Der Weg dorthin ist zu schlecht, Mr. Morton. Wir gehen das letzte Stück zu Fuß.
Einverstanden, ich halte.
Kommt, wir steigen aus.
Der Schlüssel.
Mein Onkel Ramos wird sich freuen. Als er kam von Mexiko, er hatte kein Geld. Hier ist der einzige Platz, an dem er bleiben kann. Miete ist $5.
$5?
Ich habe verdient $5. Ich kann bezahlen, Miete.
Da steht ein Auto bei der Hütte. Hat Onkel Ramos ein Auto?
Ein Auto? Natürlich nicht.
Das gefällt mir nicht. Weißt du, wem das Auto gehört?
No, ich nicht weiß.
Hört doch mal, da schreien sich doch welche an.
Diese Stimme, sie kommt mir bekannt vor.
Hm? Das ist doch Mr. Claudius. Schnell.
Onkel Ramos, was macht der dicke Mann mit dir? Onkel Ramos!
Heraus damit, du alter Ganove!
Lass ihn, Onkel Ramos!
Du musst
dich
erinnern!
Lass ihn, der ist krank, er kann nicht sich gar entwehren!
Wenn du nicht mehr weißt, an wen du die anderen Papageien verkauft hast, bei Blackbeard, müsstest du dich doch noch erinnern können! Du hattest ihn ja noch, als die anderen schon verkauft waren!
Lassen Sie ihn, er ist krank, er nicht sich kann wehren! Lassen Sie ihn los!
Also, ich habe schon 4 von den anderen gefunden und gekauft. Und die übrigen bekomme ich auch noch, ja? Aber vor allem muss ich Blackbeard haben. Und du weißt, wo er ist, also rede endlich.
Lassen Sie ihn.
Was wollt ihr denn hier? Haut ab, ihr habt ihn jetzt verloren.
Los, Peter, los, Bob, wir packen ihn.
Bleibt bloß, wo ihr seid, ihr drei. Seht ihr? Ich hab schon seinen Neffen hier, diesen mexikanischen Bengel. Und wenn ihr euch nicht benehmt, dann werdet ihr schon sehen, was ich mit ihm mache.
Ich lass mich.
Verdammt, jetzt hat er mich aber gewissen.
Ah. Carlos ist frei. Los, auf den Dicken. Haltet ihn fest. Und er will weglaufen. Festhalten. Ihr entwischt uns.
Verflixt.
Haltet ihn.
Zu spät.
Ach, lass ihn laufen. Er ist schon beim Auto.
Wie schade. Wenn Morton hier gewesen wäre, hätten wir ihn gehabt.
Er ist wütend. Und Wut entspringt aus Angst. Jetzt hat er Angst vor uns. Ach, das verschafft uns einen eindeutigen Vorsprung, Kollege.
Was redest du da, Just? Der soll Angst vor uns haben?
Bitte hilft mir. Onkel Ramos braucht Wasser.
Gern, ich lauf zum Brunnen.
Schon gut. Es geht schon.
Warum hast du nicht ihm gesagt, wo Blackbeard ist?
Weil ich es nicht mehr weiß. Ich habe ihn verkauft. Für $5. An eine Seniora. Aber ich weiß nicht mehr wo.
Blackbeard scheint ungeheuer wichtig zu sein. So.